Deutschlandfunk Klimatag. So geht Klimaschutz.
Erst die Felder zu nass, um sie zu befahren und auszusehen. Eine Sonne, die ausgerechnet dann fehlte, als sich im Getreide die Körner ausbildeten, wachsen und mit Inhaltsstoffen füllen sollten. Danach eine Ernte als Stop and Go, weil der Regen erneut einen Strich durch die Rechnung machte, das Getreide trocken einzubringen. Entsprechend fällt die jetzige Getreideernte deutlich niedriger als in den letzten Jahren aus. Und bei der Vorstellung der verbandseigenen Erntebilanz bekannte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, DBV, Joachim Ruckwied, freimütig, dass die Klimaerwärmung den Agrarunternehmern zu schaffen macht. Wie können sich Tierhalter und Ackerbaubetriebe in Zeiten von Klimaerwärmung und Verlust von Artenvielfalt zukunftsfähig aufstellen? Das zu diskutieren, dazu habe ich den DBV-Agrarexperten Johann Meierhöfer und den Agrarexperten Pierre Johannes vom Naturschutzbund Deutschland, NABU, eingeladen. Johann Meierhöfer vom DBV. Die Klimaerwärmung schreitet fort. Können die Landwirte noch auf ihre herkömmliche Wettererfahrung setzen, beziehungsweise was kommt da auf die zu?
Die herkömmliche Wettererfahrung wird zunehmend weniger helfen. Wir haben in vielen Regionen deutlich vorgezogene Erntetermine. Wir haben auf der anderen Seite deutlich spätere Aussaattermine. Wir haben schneller Temperatursummen erreicht, um die Fruchtarten reif zu bekommen. Es hat sich viel verändert und dementsprechend muss man sich anpassen und muss sich ein bisschen mehr auf die neuen Umstände einstellen.
Ein Mittel, die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen, ist ja das Renaturierungsgesetz, was auf EU-Ebene jetzt auch beschlossen und in Kraft gesetzt worden ist. Das ist ja beim Deutschen Bauernverband auf großen Widerstand gestoßen. Die Umweltverbände dagegen sehen ein großes Potenzial darin. Was lässt sich zum Beispiel mit Moorwiedervernässung erreichen oder mit Wiesen und Weiden, die weniger gedüngt werden, Herr Johannes vom Naturschutzbund Deutschland? Oder eben, was lässt sich nicht erreichen, Herr Meierhöfer? Aber erstmal Herr Johannes, bitte.
Es gibt nicht unbegrenzt viele Möglichkeiten in der Landwirtschaft, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Und ein Großteil der Emissionen stammt eben neben der Tierhaltung aus den landwirtschaftlich genutzten Mooren. Und wenn Sie sie wieder vernässen, die Wasserstände anheben, dann wird weniger Treibhausgas emittiert. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Agrarproduktion am Ende. Aber aus Naturschutz- und Klimaschutzsicht wäre das ein großer Gewinn.
Jetzt wird ja auch gesagt, da lässt sich ja auch eine Art von Landwirtschaft betreiben, Herr Meierhöfer. Also was lässt sich erreichen oder nicht erreichen durch Naturwiederherstellung?
Naja, durch Naturwiederherstellung lässt sich auf dem Papier immer erst einmal sehr viel erreichen. Wenn man sich dann aber in die Praxis begibt, also ins echte Leben, dann stellt man fest, dass zur Wiedervernässung von Mooren zum Beispiel auch der Verlust von vor einigen Jahrzehnten mühsam abgerungener Agrarflächen gehört. Für die Landwirte lässt sich damit erst einmal relativ wenig gewinnen, denn die Paludikulturen, die immer wieder angepriesen werden als ein völlig neuer Erwerbszweig, für die hat sich nach wie vor kein wirklicher Markt gebildet. Gelingt es uns, das zu ändern? Und wird es ein wirklicher Wirtschaftszweig, dann denke ich, dass jeder Landwirt, der rechnen kann, sofort einsteigen wird.
Pierre Johannes vom NABU, also zu viel Risiko für die Landwirte, die Sie denen zumuten?
Ja, am Ende ist es eine Abwägung. Wir sehen ja, dass wir, um die Klimaziele einzuhalten, auch Taten folgen lassen müssen. Und wir haben auf der einen Seite zwar das wirtschaftliche Interesse von Landwirten und in vielen dieser Moorregionen sind eben sehr produktive Grünlandstandorte. Das heißt, dort wird sehr viel Milch produziert. Das heißt, es hat eine reale Auswirkung auf die Wirtschaft. Wir reden über 1 Million Hektar. Das ist nicht nichts. Das wird eine Auswirkung haben. Aber gleichzeitig können wir ja nicht sagen, dass die wirtschaftlichen Interessen eben wichtiger sind als die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben. Und wir haben nicht unbegrenzt viele Mittel, dies zu erreichen. Und wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir auch an die Moorflächen ran. Und das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das muss ein stufenweiser Prozess sein. Und das muss natürlich, soweit es geht, im Einklang mit der Landwirtschaft geschehen. Auch wenn man sagen muss, ja, solange die Paludikulturen noch nicht die Marktreife erreicht haben und die Alternativen dann eben nicht vorhanden sind, dann wird das ein schmerzhafter Prozess.
Die Tierhaltung macht beim Anteil der Landwirtschaft an den Treibhausgasen doch einen ordentlichen Teil aus. Einmal in Form von Lachgas beim Ausbrüngen von Gülle und Mist. Die kommt vor allen Dingen aus der Intensivtierhaltung von Schwein und Geflügel. Und das zweite wichtige Treibhausgas ist Methan, also Lachs ausgedrückt, die pupsenden Rinder. Welche Schrauben ließen sich hier in der Landwirtschaft zugunsten des Klimaschutzes drehen? Herr Meierhöfer?
Die meiste Gülle wird inzwischen sehr bodennah ausgebracht bzw. sogar direkt in den Boden eingearbeitet. Da hat man natürlich deutlich weniger Emissionen. Bei den Kühen, die Diskussion über Methan ist durchaus divers. Es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, wir haben hier ein Problem. Es gibt andere ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, ja, es ist aber ein schnell abbaubares Gas, also haben wir eigentlich kein Problem. Ich glaube, es ist auch in der Tierhaltung mal an der Zeit, sich zu überlegen, ob man denn tatsächlich glaubt, man kommt mit null Emissionen aus.
Aber würden es weniger Tiere vielleicht tun?
Ja, klar würden es weniger Tiere tun, aber dann haben wir weniger organischen Dünger, dann müssen wir mehr Erdgas zu anorganischem Dünger verarbeiten und nichts, was wir tun, bleibt ohne Folgen.
Also wir haben natürlich nichts davon, wenn wir Tierhaltung in Deutschland reduzieren, aber dann Fleisch importieren beispielsweise. Das heißt, es geht schon auch darum, am Verbrauch zu drehen, also Anreize dafür zu setzen, dass weniger Fleisch und tierische Lebensmittel im Allgemeinen verbraucht werden. Und dann ist das ganz klar so, dass weniger Tiere auch besser sind fürs Klima.
Geht es eigentlich auch kleiner, also zum Beispiel mit anderen Maßnahmen im aktuellen Ackerbau?
Ja, also natürlich geht es auch eine Nummer kleiner. Es gibt technische Lösungen dafür, um Dünger herzustellen, der bei der Lachgasemission, also beim Verlust von Stickstoff in die Luft, besser dasteht. Das ist allerdings teurer und wir haben momentan leider wieder sehr, sehr niedrige Erzeugerpreise. Natürlich fällt es schwer, hier herzugehen und zu sagen, ich kaufe jetzt einen relativ exklusiven Dünger, um auf diese Weise Lachgasemissionen einzusparen. Aber technisch wäre das möglich.
Herr Johannes, haben Sie noch weitere Ideen beim Naturschutzbund, was sich jetzt auf dem Acker ändern könnte?
Ja, beispielsweise könnte man sich verstärkt darum kümmern, Kohlenstoff im Boden zu binden. Oft ist es ja so, dass zwischen zwei Kulturen dann der Boden brach liegt. Und das kann man zum Beispiel mit Zwischenfrüchten ausfüllen, sodass der Boden immer bedeckt ist. Das ist zum einen Erosionsprävention und zum anderen haben sie immer eine Durchwurzelung des Bodens. Und dadurch haben sie immer auch organische Masse im Boden und sie erhöhen mittelfristig den Anteil von Organik im Boden und damit den Humusgehalt. Und das ist eine ganz zentrale Maßnahme auch in der Klimawandelanpassung. Wir sehen ja, dass unsere Böden immer schlechter in der Lage sind, einmal mit Dürren klarzukommen, weil sie den Pflanzen nicht mehr genug Wasser zur Verfügung stellen können, also das Wasser nicht lang genug speichern können und gleichzeitig bei Starkregen dieses Wasser auch nicht schnell genug aufnehmen können. Das Wasser fließt oberflächlich ab, führt zu Erosion und, wie wir es in diesem Jahr auch mehrmals gesehen haben, in Deutschland zu Überschwemmungen. Und der Verlust an organischem Material im Boden, der Humusverlust, ist auch darauf zurückzuführen, dass die Fruchtfolgen, also das Anbauspektrum der Kulturpflanzen, immer enger geworden ist.
Herr Meierhöfer, ist das immer enger geworden?
Ja, das ist, wenn man die letzten 40, 50 Jahre anschaut, in der Tat immer enger geworden. Wir haben einige Sommerungen verloren. Also früher hatten wir in Deutschland wesentlich mehr Haferanbau. Wir hatten mehr Leguminosenanbau generell. Also auch Erbsen, Bohnen etc. pp. Das ist etwas, was viele Seiten, also die Bundesregierung, das BMEL, auch wir durch Engagement in Projekten versuchen seit Jahren zu ändern. Da tut sich auch was. Nach unserem Geschmack nicht genug, aber es bewegt sich. Ich denke mal, da sind wir uns mit dem NABU einig. Auch das, was der Kollege gerade angemerkt hat bezüglich der Bodenbedeckung, auch da ist in der Landwirtschaft eine Bewegung im Wachsen.
Gleichzeitig ist aber der Absatz von Glyphosat, was wiederum alles Grün auf dem Feld vernichtet, gestiegen.
Ja, das ist halt die logische Konsequenz. Wenn ich möglichst wenig Boden bewegen möchte und ich möchte relativ viel Bewuchs drauf haben, dann muss ich den Bewuchs einige Male im Jahr, also in der Regel mindestens einmal im Jahr, wenn ich eine Aussaat mache, in einen Zustand versetzen, dass die Hauptfrucht entsprechende Konkurrenzkraft entwickeln kann, um später dann den anderen Bewuchs, also die Bodenbedeckung, so lange zu unterdrücken, bis sie sich durchsetzt. Ich sage jetzt nicht damit automatisch, dass es dazu zwingend Glyphosat braucht, nur eine permanente Bodenbedeckung, ohne etwas zu haben, was diese Bodenbedeckung gelegentlich auch mal unterbricht oder in einen Zustand bringt, in der sie keine Konkurrenzkraft mehr entfalten kann gegenüber der Hauptfrucht, ist halt schwierig.
Ist das so, Herr, aus Sicht des NABU?
Also in Teilen muss ich deinem Herrn Meierhöfer recht geben. Es ist Natürlich, die Biobetriebe zeigen, dass es auch anders geht. Die machen das eben mit dem Pflug oder in der Bodenbearbeitung. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass es in der Tat, es sind wenige, aber es gibt Betriebe, die nicht wendend arbeiten, also nicht mit dem Pflug arbeiten und gleichzeitig ohne Glyphosat auskommen. Wir reden hier über Entwicklungen, die kann man nicht übers Knie brechen. Man kann nicht von einem Tag auf den anderen den Betrieb so umstellen, dass sofort dorthin kommen. Das ist vollkommen klar. Wir sehen allerdings, Herr Meyerhöfer sagt, ja, da tut sich etwas zwischen Früchte, Fruchtfolgen. Ja, aber es ist nicht schnell genug. Wir sind mitten in der Klimakrise. Wir sind nicht mehr in der Zeit, wo wir sagen, das wird jetzt irgendwann in 10, 20 Jahren auf uns zukommen. Wenn wir die letzten 5, 6, 7 Jahre Revue passieren lassen, hatten wir fast keine normalen Jahre mehr. Wir sind die ganze Zeit gependelt zwischen Dürre, Hitze, zu viel Regen, bis hin zu Hochwasser. Und es ist leider so, dass das in Zukunft höchstwahrscheinlich noch weiter zunehmen wird. Das heißt, die Anpassungsgeschwindigkeit, mit der wir unterwegs sein müssten, trägt dem aktuell noch keine Rechnung.
Die Wissenschaftler, die Agrarökonomen sind sich einig, bei der nächsten EU-Agrarreform sollten Landwirte die Subventionen nicht mehr allgemein erhalten, sondern nur noch für Umweltleistungen, also für Dinge, die dem Klimaschutz, ausdrücklich dem Klimaschutz dienen, ausdrücklich dem Erhalt der Artenvielfalt, und beides bedingt sich ja gegenseitig. Herr Meyerhöfer, was bedeutet das für Landwirte? Ist das ein gangbarer Weg?
Das kommt auf die Maßnahmen an und auf die Vergütung, würde ich sagen. Jede Maßnahme, die entsprechend vergütet wird, wird von den Landwirten angenommen werden. Jede Maßnahme, die unterm Strich nicht dafür sorgt, dass ein Beitrag zum Betriebseinkommen geleistet wird, wird nicht angenommen. Und dementsprechend werden wir dann erleben, dass viele Landwirte aus der Agrarförderung aussteigen werden. Sicherlich nicht auf den etwas schlechteren Standorten, weil auf den etwas schlechteren Standorten ist es tendenziell immer ein prozentual höherer Anteil am Betriebseinkommen. Aber auf den Gunststandorten ist es dann am Ende einfach eine Frage von zwischen Daumen und Zeigefinger. Und dabei geht es, und das möchte ich an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, dabei geht es nicht darum, dass man sich mit dem, was man da tut, dumm und dusselig verdient. Die Einkommenssituation bei den meisten Landwirtschaftsbetrieben ist trotz der beiden letzten guten Jahre über die letzten 10 Jahre nicht besonders gut. Und hier immer mehr Bedingungen zu stellen, das kann man machen. Es sind öffentliche Gelder. Aber man muss sich halt auch nicht wundern, wenn die Landwirte dann sagen, okay, das ist ja schön und gut, aber es rechnet sich nicht, weil die Einschränkungen, die ich hier habe, die bremsen mich in der Produktion so stark ein, dass ich weniger Markterlöse habe und am Ende bleibt weniger übrig.
Was sagt der NABU dazu?
Ja, das aktuelle System der Agrarsubventionen, also in erster Linie sind das ja die Direktzahlungen, die Landwirte pauschal bekommen, haben ja den Strukturwandel auch nicht aufgehalten. Also das Höfesterben, die abnehmende Anzahl von landwirtschaftlichen Betrieben geht ja immer weiter. Das heißt, das ist eigentlich kein gutes Argument zu sagen, wir brauchen Zahlungen ohne Bedingungen, damit es den Betrieben gut geht. Im Gegenteil, im Zuge der Bauernproteste in diesem Winter wurden ja beachtliche Mengen an Auflagen, die an den Erhalt von EU-Subventionen geknüpft wurden, über Bord geschmissen. Deutschland erhält jedes Jahr ungefähr 6 Milliarden Euro aus dem EU-Topf für die Landwirtschaft. Und als Gesellschaft muss man sich da schon die Frage stellen, sind wir eigentlich bereit, das zu finanzieren, wenn die Biodiversitätskrise ungebremst weitergeht, wenn die Klimakrise auch nicht im Griff ist und die Landwirtschaft Geld dafür bekommt, dass sie einfach nur Landwirtschaft macht. Ich glaube, es ist durchaus legitim, diese Frage auch nochmal zu stellen und die zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel zu 100% für die Erbringung von ökologischen Leistungen zu verwenden.
Pierre Johannes vom Naturschutzbund Deutschland und Johann Meyerhöfer vom Deutschen Bauernverband, Ihnen beiden vielen Dank für diese Diskussion.